freue mich, dass ich hier sein darf in Hannover, zum vierten Mal bei den Bibeltagen. Und wir leben ja in einer Zeit, in der sich alles verändert, alles zerfällt, nichts mehr wahr, wie es ist. Und das macht auch vor der bekennenden Gemeinde in Hannover nicht halt. Warum? Bisher durfte ich immer nur kommen, wenn Bayern München nicht deutscher Meister wurde. Und dieses Jahr darf ich zum ersten Mal kommen, obwohl Bayern München deutscher Meister geworden ist. Eben eine Zeit, in der sich alles verändert. Wir haben viel Stoff heute Vormittag vor uns und Wolfgang hat mir gesagt, bis zum Mittagessen soll ich fertig sein. Er sagte aber nicht heute oder morgen. Aber wir schauen, dass wir es bis heute zum Mittagessen schaffen. Wir machen nachher eine kleine kurze Pause. Ein kleiner, kürzerer Teil zur Einleitung und dann kommt der längere zweite Teil zu Kapitel 1. Ich lese zunächst Habakkuk 1 von Vers 1 bis Vers 4. Habakkuk 1 von Vers 1 bis Vers 4. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein Vertreter Rechtsspruch heraus. Soweit diese ersten Verse. Es geht jetzt nur darum, dass wir einen Überblick über den Propheten Habakkuk bekommen und auch die Hintergründe zu diesem Buch. Es gibt ja eine Frage, die oft Gläubige genauso bewegt wie Ungläubige, die in gleicher Weise gestellt wird, und das ist die Warum-Frage. Und die Frage, die kann einem beschäftigen, die Warum-Frage, warum lässt Gott das zu, warum greift der Herr nicht ein, wenn wir das ganze Unrecht, die Wirrnisse und den Durcheinander auf dieser Welt ansehen. Warum? Und das fängt an bei Kriegen, bei den damit verbundenen Massakern, an unschuldigen Opfern. Das geht weiter, wenn wir an Naturkatastrophe denken, an Hungersnöte und anderes. Und oft ist es ja so, dass solche Dinge immer wieder über die Ärmsten der Ärmsten hereinbrechen. Warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein? Wie kann ein heiliger Gott so handeln? Denken wir bei uns, wo es uns äußerlich gut geht, aber auch an das ganze Unrecht, das sich immer mehr Bahn bricht, das wir heute haben. Die Reichen werden noch reicher auf Kosten der Armen, auch in den Industrieländern. Denken wir an die unterschiedliche Behandlung, unterschiedliche Maßstäbe für Recht und Unrecht, die da sind, je nachdem, nach was für eine Person es geht, obwohl wir ja offiziell in Rechtsstaaten leben. Oder an die Gottlosigkeit, die sich Bahn bricht und die einen Triumphzug vollführt in unseren Tagen. Wir leben in einer Zeit, in der die von der Bibel her gesehen gräulichsten Sünden propagiert werden als die höchste Errungenschaft der Freiheit und des menschlichen Lebens. Warum lässt Gott das zu? Warum greift unser Herr nicht ein in diesen Entwicklungen? Und wir sind in einer Zeit, in der es ganz ähnlich ist wie bei Maleachi, dem letzten Propheten im Alten Bund. Und da heißt es, wir preisen die Frechen, sind die Gottlosen gemeint. Sie kommen voran, sie haben Erfolg. Warum greift der Herr nicht ein? Und dann geht der Blick weiter. Denken wir an die Situation der Gemeinde Jesu bei uns in Westeuropa, Deutschland, Schweiz, die sind etwa gleich. Und auch das kann einem ins Zweifel bringen. So viel Verflachung, die wir haben, so viel Oberflächlichkeit, verbunden mit Verführung. Warum lässt der Herr einfach diesen Zerfall zu in seiner Gemeinde, in der Christenheit? Warum greift der Herr nicht ein? Und dann gibt es auch auf der anderen Seite oft Zersplitterungen, Streitereien innerhalb der bibeltreuen Bewegung, wo man sich auch fragt, warum? Wenn sowieso schon alles im Umbruch ist und im Abbruch, warum auch das, warum greift der Herr nicht ein? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter ins persönliche Leben. Es gibt Lebensführungen im Leben Nachfolger Jesu, die wir einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen, wie man so schön sagt. Nöte, die da sind, familiäre Nöte, Krankheitsnöte, die hereinbrechen, andere schwere Lebensführungen. Und der Herr greift scheinbar nicht ein. Im Gegenteil, wir beten, wir ringen. Und äußerlich gesehen, es verbessert sich nichts. Es verschlimmert sich alles. Warum lässt der Herr das zu? Und jetzt kommen wir zum Buch Habakuk. Ein einzigartiges Buch unter den Propheten. Ich sage dazu, jedes Buch in der Bibel ist einzigartig. Aber Habakuk, ein einzigartiges Buch unter den Propheten. Warum? Ein Prophet, der aus einem großen persönlichen Schmerz heraus, aus innerer Betroffenheit, die Warum-Frage an seinen Herrn stellt. Und der einfach nicht mehr klarkommt mit dem, was er sieht, was um ihn herum in Gottes Volk, im Südreich Juda geschieht. Und der auf der anderen Seite auch nicht mehr klarkommt, als der Herr ihm dann zeigt, was er tun wird. Und das versteht er auch nicht mehr. Wie kann Gott so handeln, ein heiliger Gott, als Gott ihm offenbart, was er tun wird. Nun, das Schöne am Buch Habakuk ist, und damit nehme ich den Schluss kurz vorweg, das Schöne ist, wie dieser Prophet in seinem Zwiegespräch mit dem Herrn, in seinem Ringen mit dem Herrn über all diese Fragen, vom persönlichen Zweifeln ganz neu zum festen Glauben geführt wird. Und Ronald Blum hat zu diesem Buch Folgendes geschrieben: Habakuks Buch beginnt mit einer Frage an Gott und es endet mit einem Bekenntnis. Angst wird zur Anbetung, Furcht zu Vertrauen. Entsetzen wandelt sich in getroste Erwartung, Hinhaltung in Hoffnung, Leid löst sich auf in Liebe. Was mit einem Fragezeichen beginnt, endet mit einem Ausrufezeichen. Das ist die Spur des Propheten. Wir kommen zum ersten Hauptpunkt. Es geht um den Propheten Habakuk. Und da wollen wir uns zunächst kurz mit seinem Namen beschäftigen. Wenn Sie einen besonderen Namen für Ihr Kind oder Enkelkind suchen, hier haben Sie einen, Habakuk. Der kommt nicht so oft vor. Und wenn das Kind noch klein ist, könnte man das dann ja auch Habakügelchen nennen, bevor es größer wird. Aber es ist ein ganz besonderer Name, den wir haben, Habakuk. Nun, was bedeutet der Name Habakuk? Habakuk, das bedeutet umarmend, liebkosend, umfangend. Das ist die Bedeutung von diesem Namen. Jetzt fragen wir uns zunächst, was soll dieser Name des Propheten? Aber er steht in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Buch Habakuk, mit der Botschaft dieses Buches. Warum? Wir sehen einen Knecht Gottes, der seinen Herrn fürchtet und liebt, in seinen Zweifeln, im Nichtverstehen, wie sein Herr handelt, wie die Wege seines Herrn sind. Und wir sehen, dass unser Herr seinen Knecht nicht einfach wegwischt. Habakuk, wenn nicht, dann ein anderer. Wir sehen auch, wie unser Herr ihn nicht barsch zurechtweist, sondern wie er in seiner großen Liebe auf diese angefochtenen Zweifel des Habakuks eingeht und ihn liebevoll immer weiter zu sich zieht, ihn nicht loslässt, bis bei Habakuk ganz neu der vertrauensvolle Glauben siegt. Ich habe gesagt, der Name heißt Umarmung, liebkosendes Umfangen. Jetzt können wir diesen Namen auf zwei verschiedene Seiten auslegen bei Habakuk. Wir können einmal denken, ja, der Prophet, das war der besondere Glaubensheld, der sich an seinem Herrn festgeklammert hat. der seinen Herrn durch alle Zweifel hindurch festgehalten hat, dieser starke Glaubensmann, bis die Zweifel verschwunden waren über das Nichtverstehen der Wege Gottes und diese ganzen Dinge. Das ist das eine. Aber das Interessante ist, der Name Habakuk steht im Passiv. Und damit fällt das weg, dass dieser Prophet, der Glaubensheld ist, der sich durch alles hindurch an seinem Herrn festhält und dann als Belohnung am Ende wieder festen Boden unter den Füßen hat. Der Name steht im Passiv. Und das bedeutet, in diesem Buch sehen wir nicht, wie Habakuk sich an seinem Herrn festhält, das tut er auch, sondern in diesem Buch sehen wir, wie der Herr seinen Knecht in allen Zweifeln festhält und durch alle ungelösten Fragen, was er nicht verstehen kann, immer näher zu sich zieht, bis am Ende der Glaube siegt. Es ist der Herr, der seinen Knecht hält und trägt und umklammert. Und damit haben wir schon im Namen des Propheten eine Botschaft, die mit dem ganzen Buch zusammenhängt. Was uns in Zweifeln, was uns in Lebensstürmen im Glauben festhalten kann, das ist letztendlich nicht unser Stehvermögen. Das ist nicht unsere Stärke. Das ist nicht unser Glaube, wie wir dann oft meinen, was für einen großen Glauben wir haben. Und da merkt man oft, dass es gar nicht so ist. Sondern was uns in allem festhalten kann, das ist einzig und allein unser Herr. Und das war übrigens auch der Lichtblick für den angefochtenen Psalmbeter in dem bekannten 73. Psalm, der fast gestrauchelt wäre. Als er das Wohlergehen und die Sorglosigkeit der Gottlosen sah und ihm ging so dreckig und so schlecht. Und da betet er in Vers 23 und 24, du hast meine rechte Hand gefasst, der Herr hält ihn fest. Eben, wir können das so oder so lesen. Dennoch bleibe ich stets bei dir, heißt es, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand in der Luther-Übersetzung. Wir können das so lesen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich bin der große Glaubensheld, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder wir können lesen, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und das ist, worauf es ankommt. Du hast meine rechte Hand gefasst. Der Herr ist der Handelnde. Und nicht der Psalmist in diesem 73. Psalm, der ihn hält und der ihn trägt und der ihn zu ihm zieht. Und diese Erkenntnis, die macht nicht gleichgültig. Könnte man denken, ja, wenn der Herr der Handelnde ist, dann können wir die Hände in den Schoß legen, uns aufs Sofa setzen und so weiter. Nein, das macht nicht gleichgültig, das macht nicht passiv. Sondern das gibt in allen Zweifeln, in aller Anfechtung die einzig echte Sicherheit, den einzigen festen Halt. Und diese Erkenntnis macht so abhängig von der Gnade Gottes. Du bist es, der mich hält. Der Name Habakuk, umfangen, umarmen, liebkosend umfangen, er steht im Passiv. Gott ist es, der seinen Knecht hält und zu sich zieht. Damit kommen wir zur Herkunft des Propheten Habakuk. Über Habakuk wissen wir wenig. Wir kennen nicht den Namen seines Vaters, wir kennen nicht seinen Herkunftsort. Der zweite Teil von Habakuk 3, Vers 19, ist ein Hinweis darauf, dass Habakuk ein Levit war und wohl ein zu den Musikern in der levitischen Priesterschaft gehört hat, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Das ist ein Hinweis darauf hin. Und Habakuk ist einer von den drei alttestamentlichen Schriftpropheten, welche die Schrift selbst als Propheten bezeichnet. Auch Haggai und Zacharia werden so bezeichnet. Und Ronald Blue schließt darauf, dass es ein offiziell ordinierter Prophet gewesen war, der am Tempelgesang teilgenommen hat. Und Blue schließt weiter aus dem Inhalt des Buches, dass Habakuk eine feinfühlige, hochgebildete Person war. Der sowohl als Richter wie auch als Prophet tätig war. Und damit kommen wir zur Zeit, in der Habakuk wirkte. Wir finden in diesem Buch keinen namentlichen Hinweis auf die Zeit. In dem Sinn, wir finden keinen Propheten. Wir haben das am Anfang beispielsweise vom Prophet Jesaja, Entschuldigung, keinen König, zu der Zeit er gewirkt hätte. Auch andere Angaben über die Zeit, direkte, finden wir eigentlich nicht. Und trotzdem haben wir Zustände, die uns sehr genau sagen lassen, wann Habakuk gewirkt hat. In Habakuk 1, wir haben diese Verse gelesen, da sehen wir, dass in der Oberschicht Judas im Südreich sündige Zustände geherrscht haben zur Zeit Habakuks. Deshalb konnte er nicht in der Zeit gewirkt haben, der drei großen Glaubenskönige im Südreich mit Jotham ein Vierter, also nicht zur Zeit Josaphat, Jotham, Hiskias und Josia. Diese Zeit scheidet aus. Dann haben wir vier Angaben, die genaue Rückschlüsse zulassen auf die Zeit, in der Habakuk gewirkt hat. Ich habe schon gesagt, gottlose, sündige Zustände, die das Volk gerichtsreif werden ließen. Und diese Schilderung passt genau in die Zeit nach dem letzten großen Glaubenskönig Josia. Kein anderer kehrte zum Herrn um wie Josia. Und dann kommt das Erschütternde. Von den vier letzten gottlosen Königen im Südreich Judas waren drei Söhne Josias, des großen Glaubenskönigs. Ich habe mich vor einiger Zeit ausführlicher damit beschäftigt. Als Josia starb, war der Jüngste, ich glaube, 12 oder 15 von diesen drei. Alle drei haben das mitbekommen, wie ihr Vater umgekehrt ist, wie er ausgeräumt hat mit dem Götzendienst, wie er das Wort Gottes in den Mittelpunkt gestellt hat. Alle drei haben das mitbekommen. Und drei von ihnen gehören zu den vier gottlosen Königen, die nach Josia noch herrschten, bis dann das Gericht gekommen ist oder das Gericht schon über sie hereingetragen ist. Also die Schilderung passt auf die Zeit nach Josia im Südreich Israels. Dann haben wir einen zweiten Hinweis. In Habakuk 1, Vers 5 spricht der Herr davon, dass er ein Werk in ihren oder in euren Tagen wirkt. Mit anderen Worten, die jetzt angesprochene Generation, sie wird erleben, was Habakuk voraussagt, was der Herr seinem Volk ankündigt. Und damit muss das Gericht unmittelbar bevorgestanden sein. Und das passt wiederum genau in die Zeit Jojakims. Wir haben einen dritten Hinweis. Die Chaldäer waren als Volk bekannt, die nun gegen Juda vorgehen werden. Und die entscheidende Schlacht, mit der die absolute Vormachtstellung der Chaldäer besiegelt war, sie fand 605 bei Kargemisch statt, als das Neubabylonische Reich endgültig die letzten Reste des assyrischen Weltreichs hinwegfegte. Und dieses Ereignis hatte bei Habakuk schon stattgefunden oder es stand unmittelbar bevor. Und dann haben wir einen vierten Hinweis. Gleason Archer macht darauf aufmerksam, dass der ausbeuterische Adel und die religiöse Führung zur Zeit Habakuks das Volk in Juda unterdrückten. Und genau diese Schicht wurde in den ersten beiden Wegführungen nach Babylon weggeführt. Das lesen wir beispielsweise auch in Daniel 1, Vers 3. Von daher können wir die Zeit sehr genau bestimmen, in der Habakuk wirkte. Es ist die Zeit zwischen 615 und 605 vor Christus. Gute 100 Jahre bis 120 Jahre zuvor war das Nordreich durch die Assyrer zerstört worden und in Teilen weggeführt worden. Und jetzt kommt das Gericht ins Südreich. Und damit lebte und wirkte Habakuk in der Zeit, in der auch andere Propheten gewirkt haben. Es war die Zeit von Zephania, von Jeremia, Daniel, der damals als Teenager nach Babylon weggeführt wurde. Das waren die Zeitgenossen und auch Hesekiel, kurz nach ihm dann. Das Gericht, das der Herr schon lange immer wieder angekündigt hat, Das stand jetzt unmittelbar bevor. Und Ronald Blum macht darauf aufmerksam, dass Habakuk in einer Zeit internationaler Krisen und nationaler Korruption wirkte. Für Juda drohte damals die Vernichtung. Alles war unsicher. In dieser Zeit wurde auch der Tempel der Artemis der Diana gebaut. Wenn wir die internationalen Krisen von der Zeit Habakuks betrachten, die Unsicherheit und Angst, dann sehen wir, wie ein anderes Wort sich aus den Predigern bewahrheitet in Bezug auf die Zeit, in der wir heute leben. Nichts Neues unter der Sonne. Das finden wir alles schon im Buch Habakuk. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Es geht um den Inhalt des Buches Habakuks. Ich habe erwähnt, dass das Buch Habakuk ein einzigartiges Buch unter den prophetischen Büchern ist. Es beginnt nicht mit einer Botschaft, die Habakuk an die Chaldäer oder an Juda oder an die Reste von Assyrien noch weitergeben soll, sondern es beginnt mit dem Zwiegespräch zwischen dem Propheten und zwischen seinem Herrn. Es beginnt mit dem persönlichen Ringen und mit den Zweifeln des Propheten und dann mit Gottes Antwort, woraus die Botschaft an das Volk entsteht, aus dieser Antwort von seinem Herrn. Ich zitiere noch einmal Ronald Blum. Die anderen Propheten überbrachten den Menschen eine Botschaft Gottes. Habakuk sprach mit Gott über die Menschen. Die meisten Propheten des Alten Testaments verkündigten das göttliche Strafgericht. Habakuk aber rief nach Gottes Schiedsspruch. Und damit kommen wir zum Prophet und der Botschaft des Buches. Habakuk können wir auch den Hiob unter den 12 kleinen Propheten nennen. Das Buch beginnt mit einem leidenden, mit einem angefochtenen, mit einem zweifelnden Knecht Gottes. Und er steht eigentlich innerlich Jeremia ganz nahe, der ebenfalls seinen Prophetendienst sehr oft leidend und angefochten ausrichtete. Und die Botschaft ist vom eigenen Zweifel, von der eigenen Anfechtung des Propheten gekennzeichnet. Und das ist ein wichtiger Punkt, der das Buch Habakuk noch wichtiger für uns macht. Warum? Es ist immer ein Unterschied, ob wir über Anfechtungen reden, ganz viele theologische Richtigkeiten weitergeben, die an sich nicht falsch sind. Das ist immer gut, wenn wir die Richtigkeiten weitergeben. Oder ob wir Anfechtung selbst erlebt haben und dann über dieses Thema vom Wort Gottes her reden. Natürlich auch verbunden mit der Lehre, mit den Richtigkeiten. Aber das ist ein ganz großer Unterschied. Es kann sein, jemand sagt genau dasselbe und es kommt völlig unterschiedlich an. Warum? Weil er Anfechtung selbst erlebt hat, viele Dinge selbst durchlitten und durchkämpft hat. Und das ist der Grund, warum unser Herr seine Kinder, wenn er sie brauchen möchte, wenn er sie liebt, denken wir immer auf Höhenwegen führt, vor allen Anfechtungen verschont, ist genau umgekehrt, dass er uns in besonderer Weise in die Lebensschule nimmt, wenn er unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen möchte. Und ein Seelsorger hat es einmal so formuliert, das Brot muss gebrochen werden, bevor es satt machen kann. Bezug auf persönliche Lebensführung und die Fruchtbarkeit für andere im Dienst für den Herrn. Das Brot muss gebrochen werden, bevor es satt machen kann. Und damit meinte er eben Glaubensproben, durch die der Herr auch seine Kinder führt. Luther, uns allen bekannt, der standhafte Reformator, hier stehe ich nun und kann nicht anders, Gott helfe mir. Wenn man sein Leben genau betrachtet, durch wie viel Anfechtungen und Nöte ging es für diesen Mann. Wir würden heute von schweren Depressionen sprechen, die Luther teilweise heimsuchten, wenn man sein Leben einmal genau studiert. Und genau die Nacht, bevor er in Worms vor dem Reichstag stand, war eine total angefochtene Nacht, in der Luther zu seinem Herrn schrie, dass er standhaft bleibt und dass der Herr ihm hilft. Ein Leben voller Anfechtungen, das der Herr zu seiner Ehre gebraucht hat. Sie finden das im Leben anderer, ob das Calvin war ob das John Newton war, ob das William Wilberforce war, viele andere Männer Gottes, Hudson Taylor, wie es immer wieder durch Anfechtungen ging. Was hatten sie alles durchkämpft? An Schwierigkeiten, Ängsten, Schwermut bis hin zu gesundheitlichen Problemen. Und wie gebrauchte unser Herr sie in ganz besonderer Weise für sein Volk? Damit kommen wir zu klein b, das Verhältnis des Propheten von seinem Herrn, zu seinem Herrn. Scofield überschreibt dieses Buch mit dem Thema vom Zweifel zum Glauben. Und ich habe gesagt, es beginnt mit Zweifel, es beginnt mit tiefer Anfechtung des Propheten. Und trotzdem sehen wir von Anfang an, wie der Prophet an seinem Herrn hängt und mit ihm verbunden ist. Und Ernst Abbey hat in seiner Bibelkunde in diesem Zusammenhang verschiedene Stellen aufgelistet, an denen aufleuchtet, welches Verhältnis dieser Prophet zu seinem Herrn hat. Er nennt ihn in Kapitel 1, Vers 12, Herr, mein Gott. Im gleichen Vers nennt er ihn Herr, mein Heiliger. Im selben Vers, Herr, unser Fels oder mein Hort. In Kapitel 3, Vers 18, Gott meiner Freude. Im selben Vers, Gott meines Heils. Und dann ein Vers später, Kapitel 3, Vers 19, Gott meiner Kraft. Und da sehen wir, trotz allen Zweifeln hängt der Prophet an seinem Herrn, kommt nicht von ihm los. Und was ihm sein Herr bedeutet, das wird ihm an der Anrede Gottes deutlich. Vermutlich war deshalb für ihn die Anfechtung, wenn er ihn mein Heiliger nennt, mein Fels, mein Hort, noch größer. Er wusste, dass Gott heilig ist. Und jetzt muss er zuschauen, wie die Ungerechtigkeit und das Böse triumphiert. Und sein Bekenntnis wird ihm zur Anfechtung. Wie kann ein Heiliger Gottes zulassen? Warum greift er nicht ein? Weil er eben an seinem Herrn hängt und weiß, dass er heilig ist und dass er ein Fels ist. Und damit kommen wir zum Aufbau dieses Buches. Da haben wir zunächst die Frage des Propheten. Habakuk leidet angesichts der ungerechten Zustände in Juda. Und obwohl der Prophet nicht nur betet, sondern zu seinem Herrn schreit, anhaltend, intensiv, geschieht nichts. Es gibt keine Umkehr von der Ungerechtigkeit in Juda, keine Umkehr unter Gottes Volk. Kein Eingreifen Gottes ist sichtbar. Es gibt auch keine Strafe. Und deshalb ruft der Prophet die beiden Fragen, wie lange und warum zu seinem Herrn? Weil der Prophet seinen Herrn liebt, weil er auch Gottes Volk liebt, schmerzen ihn die Umstände und die Missstände in ganz besonderer Weise. Und dann haben wir die Antwort des Herrn. Die Ungerechtigkeit wird so lange anhalten, bis Juda durch die Chaldäer bestraft wird. In Kapitel 1, Vers 7 bis 11 sehen wir, wie diese Nation deutlich widergöttliche Merkmale an sich trägt. Wir kommen nachher darauf zurück. Schrecklich, furchtbar, gewalttätig, hochmütig, spöttisch, sich selbst die eigene Kraft vergötzen. Übrigens genau dasselbe Kennzeichen, das wir in Daniel 11, Vers 38 für den Antichristen finden. Manche übersetzen aber den Gott der Festung verehren. Aber möglicherweise geht es auch darum, die eigene Kraft vergötzen, die totale Selbstvergötzung des Menschen. Und nun kommt dieser Schock für Habakuk. Er sieht eine zutiefst gottlose, wieder göttliche Nation kommen. Und er spricht ja von dem Herrn als seinem Heiligen dann später. Und dann kommt dazu, dass der Herr sagt, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ich lasse die Chaldäer kommen. Es ist nicht der Teufel, der die Chaldäer entstehen lässt oder der hier ein Werk wirkt gegen Juda, sondern der Herr selbst, der sein Werk, der die Chaldäer als sein Werkzeug sendet. Und das haut Habakuk um. Es kommt der erneute Zweifel des Propheten. Warum? Wie kann ein heiliger Gott eine so gottlose Nation als sein Werkzeug gebrauchen? Ein Gott, der rein ist und der heilig ist, der ohne Trug ist, der keine Sünde duldet. Ich nehme es vorweg. Das Gerichtswerkzeug Gottes ist für sein Handeln nicht gerechtfertigt, sondern es wird gerichtet. Wir müssen immer zwei Handlungskreise unterscheiden. Einmal der Handlungskreis Gottes Handeln mit seinem Volk Israel. Das ist der erste Handlungskreis. Und hier gebraucht der Herr andere Nationen, gottlose Nationen, als Gerichtswerkzeug. Und dann gibt es den zweiten Handlungskreis. Gott handelt mit den Nationen um seines Volkes Israels willen. Sie sind nicht damit gerechtfertigt, dass er sie als Gerichtswerkzeug gebraucht, sondern sie werden für ihre eigene Gottlosigkeit gerichtet und auch für das, was sie seinem Volk angetan haben. Eben, Gott ist so souverän, dass er sogar das Böse gebraucht, damit seine Pläne erfüllt werden. Aber das Böse ist damit nie gerechtfertigt, sondern es wird am Ende gerichtet. Und dann haben wir bei Habakuk die erneute Antwort Gottes. Er bekommt eine doppelte Antwort auf seine Zweifel. Einmal macht der Herr deutlich, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Es geht darum, an unserem Herrn und seinem Wirken festzuhalten, ganz gleich wie die äußeren Umstände aussehen. Nur durch den Glauben kann der Gerechte triumphieren, nur durch den Glauben. Und deshalb ist das ein ausschlaggebender Vers für die Rechtfertigung. Zum anderen macht der Herr, wie schon erwähnt, deutlich, dass das Böse am Ende absolut gerecht gerichtet wird. Die ganze Erde wird deshalb vor ihm schweigen müssen. Still oder pst, kann man an dieser Stelle übersetzen im Buch Habakuk. Sie muss schweigen. Damit kommen wir vom Zweifel zum triumphierenden Glauben. Habakuk wird dazu geführt, dass sein Glaube über den Zweifel triumphiert. Und mit großer Freude betet er deshalb in Kapitel 3 seinen Herrn um seiner selbst willen an. Nicht wegen dem, was er tut, sondern um seiner selbst willen. Vom Zweifel ist er zur Gewissheit gekommen, dass Gott alles recht macht, dass er vollkommen ist, auch wenn er das nicht in ein menschliches System hineinbekommt und alles verstehen kann. Und dass der Herr am Ende triumphiert und sein Volk errettet. Und diese Anbetung Gottes hebt den Propheten am Ende aus der Niederung seiner Zweifel heraus, dass er wieder wie ein Hirsch leichtfüßig weitergehen kann. Wir finden im Buch Habakuk auch Christus an mehreren Stellen. In Habakuk 2, Vers 14 und in Kapitel 3, Vers 4 ist von der Herrlichkeit des Herrn oder der Hoheit des Herrn die Rede, die die ganze Erde erfüllen wird. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, und wir sahen seine Herrlichkeit. In Christus ist diese Herrlichkeit Gottes zu uns gekommen und in einer für uns wahrnehmbaren Weise geoffenbart worden. Auch in Offenbarung 21, Vers 23 wird deutlich, dass in der Neuschöpfung neuer Himmel und Erde die Lichtquelle der Herrlichkeit Gottes wer ist? Das Lamm Gottes. Christus ist die Quelle der Herrlichkeit Gottes. Und somit ist bei Habakuk der Messias in seiner kommenden Herrlichkeit, den er sieht, der die Erde erfüllen wird. In Kapitel 3, Vers 4 ist von einem Glanz, welcher dem Licht der Sonne gleicht, die Rede. Wir haben die Parallele dazu in Maleachi 3, Vers 20, die Sonne der Gerechtigkeit, die denen aufgeht, die ihn fürchten. Matthäus 17, Berg der Verklärung, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und die zweite messianische Stelle nennt John MacArthur in Kapitel 3, Vers 13. Wer ist der Gott des Heils oder der Rettung, der zur Rettung seines Volkes auszieht? Christus, er ist es. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass bei Paulus im Titusbrief der Begriff Retter Gott am meisten von allen neutestamentlichen Büchern gebraucht wird. Wir finden ihn als Retter Gott in Titus oder als Retter Jesus Christus. Und deshalb kann dieser Retter niemand anders sein als unser Herr Jesus selbst. Und noch ein letzter Punkt zur Einleitung, das Buch Habakuk und die Kirchengeschichte. Habakuk 2, Vers 4 wird dreimal im Neuen Testament zitiert. In Römer 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und in Hebräer 10, Vers 38. In den ersten beiden Briefen geht es um die Rechtfertigung aus Glauben durch die Gnade. Im Hebräerbrief geht es um die Einzigartigkeit Jesu. Und damit wird deutlich, welche fundamentale Bedeutung diese Stelle für die Glaubensgerechtigkeit der Gläubigen hat. Wissen wir wirklich, was es heißt, aus Glauben gerechtfertigt zu werden? Ich befürchte, es wird immer mehr eine Worthülse, man ist sich nicht mehr im Klaren. Wie sieht der Mensch wirklich aus der Sicht Gottes aus? Völlig verloren, nicht nur mit ein paar Beulen oder Kratzer, die dann bei der Bekehrung wieder ausgebeult werden, sondern völlig verloren und verdorben. Und was heißt es auf diesem Hintergrund? Nur durch den Glauben, nur durch Christus, nur durch die Gnade gerechtfertigt werden. Es wird in den nächsten Jahren eine der wichtigsten Fragen werden, ob wir verstanden haben, was wir über die Rechtfertigung, was die Bibel über die Rechtfertigung lehrt. Mit den ganzen Auflösungserscheinungen, die wir haben, so Gott will und wir leben, wollen wir nächstes Jahr im Oktober in Zabelstein, Wolfgang Nestvogel und ich, auch über dieses Thema ein Wochenende veranstalten. Über die Bedeutung der Reformation, der Rechtfertigung. Gerechtfertigt durch den Glauben. Was heißt das wirklich? Zugleich können wir daran erkennen, dreimal zitiert, Römer, Galater, Hebräerbrief, dass im ganzen Alten Testament das Evangelium schon angelegt war. Auch wenn Christus erst im Neuen Testament geoffenbart wurde. Und deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 15 zu Timotheus, dass du unterwiesen bist in den Schriften. Das ist das Alte Testament mit gemeint, nicht die Schrift in 16, da ist die ganze Bibel mit gemeint, in den Schriften. Die Kraft haben, dich weise zu machen für die Errettung in Christo Jesu. Im ganzen Alten Testament ist das Evangelium schon wesensmäßig angelegt. Und dann wird es in Christus geoffenbart. Durch das Paulus-Zitat, Habakuk 2, Vers 4 in Römer 1, Vers 17, fand Martin Luther Frieden mit Gott. Es war die Stelle, die menschlich gesehen Europa veränderte in der im Mittelalter, dass die Bibel, Jesus, die Gnade, der Glaube ganz neu ins Zentrum gestellt wurde. Und wir können deshalb festhalten, eben an diesem Wort hat sich die Reformation mit entzündet und es hat maßgeblich Einfluss genommen auf die Entwicklung der Kirchengeschichte und der Gemeinde Jesu in Europa.